SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative kommt Zug in den Kamin. Die Nationalratskommission nähert sich dem Ständerat an. Außerordentlich gut in außerordentlichen Situationen, doch das reicht halt nicht. Die Bilanz des abtretenden französischen Präsidenten Hollandes. Finanzpolitisches Erdbeben im Bargeldland Indien. Warum bei der Bargeldreform der gut gemeinte Schuss nach hinten losgeht. Die Analyse. Um 13 Uhr, sie kämpft nicht gegen den Islam, sondern für einen Islam, der mit der Zeit geht. Darum bekommt die tunesisch-schweizerische Menschenrechtsaktivistin Saida Kelemessali den Schweizer Menschenrechtspreis. Unser Gast im Tagesgespräch um 1. Mikrofon ist Simon Loy. Schönen Mittag. Bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative scheinen sich die beiden Räte aufeinander zuzubewegen. Nach stundenlangen Gesprächen sagt die Kommission des Nationalrates nämlich grundsätzlich Ja zu dem, was der Ständerat gestern beschlossen hat, wenn auch sehr knapp. Ganz folgen will die Kommission dem Ständerat dann aber doch nicht und macht beim sogenannten Inländervorrang nicht ganz unerwartet Abstriche. Aus dem Bundeshaus Kurdin Vinzenz.
Zuerst Schweizer Arbeitslose einstellen, bevor man EU-Ausländer holt, das ist ausgedeutscht der Inländervorrang. Der Ständerat hat gestern, um die Zuwanderung zu begrenzen, einen solchen Inländervorrang beschlossen für Berufe mit vielen Arbeitslosen. Nach diesem Vorschlag von FDP-Ständerat Philipp Müller müssten Stellen in solchen Branchen den Arbeitsämtern zwingend gemeldet werden und die Firmen müssten mit geeigneten Arbeitslosen auch Vorstellungsgespräche führen. Den dritten Punkt des Modells aber hat die Nationalratskommission jetzt mit den Stimmen von FDP und SP nach viel Kritik aus der Wirtschaft fallen gelassen. Die Begründungspflicht, dass ein Arbeitgeber schriftlich hätte erklären müssen, warum er einen Bewerber nicht einstellen will. FDP-Nationalrat Kurt Fluri sagt, wenn schon, hätten die Arbeitsämter auch diese Begründungen wieder prüfen müssen und das wäre noch aufwendiger geworden.
Wenn man das nicht will, dann bleibt die Begründungspflicht ein bloßer Papiertiger, weil dann eine sehr oberflächliche Begründung auch genügt.
Die SP-Vertreter haben das akzeptiert, auch wenn sie diese Begründungspflicht eigentlich sinnvoll finden. Aber, sagt SP-Nationalrätin Nadine Masshardt,
unsere rote Linie ist immer noch dieselbe. Wir wollen eine Umsetzung, die mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen möglich ist und dieses nicht gefährdet.
Und das sei hier der Fall. Am Montag entscheidet der Nationalrat. Die Mehrheiten in der Kommission mit 13-12 Stimmen waren so knapp, dass auch das Modell der CVP noch nicht aus dem Rennen ist. Die CVP wäre bereit, im Notfall auch Maßnahmen gegen die Einwanderung zu diskutieren, die im Widerspruch stehen zur Personenfreizügigkeit.
Kurdin Vinzenz. Und drei Fragen wollen wir in diesem Zusammenhang noch klären. Philipp Burkhardt im Bundeshaus. Mit 13-12 Stimmen hat also das Ständeratsmodell gewonnen in der Nationalratskommission. Wie ist dieses knappe Resultat zustande gekommen?
Ja, für das Konzept sind FDP, BDP und Grünliberale auf der bürgerlichen Seite. Dazu kommen die Linksparteien SP und Grüne. Sie alle haben zusammen 12 Stimmen in der Kommission. Das hätte also noch nicht gereicht. Ausschlag gegeben hat dann, dass Marianne Streiff von der Evangelischen Volkspartei, die eigentlich zur CVP-Fraktion gehört, von der Fraktionslinie abgewichen ist und sich ins gegnerische Lager geschlagen hat. Sie hat also bewirkt, dass das CVP-Modell unterlegen ist. Ein Modell, das näher am Verfassungstext der Masseneinwanderungsinitiative gewesen wäre.
Was bedeutet das nun für die Debatte im Nationalrat, die am Montagnachmittag stattfindet? Wer dürfte sich da durchsetzen?
Wenn alle Parteien konsequent so stimmen wie jetzt in der Kommission, dann würde sich das abgespeckte Ständeratsmodell durchsetzen. Denn die Befürworter dieses Modells können 104 Stimmen im Nationalrat auf sich vereinigen, das andere Modell nur 96. Wenn aber nur 8 Leute, zum Beispiel von der FDP, anders stimmen oder sich auch nur der Stimme enthalten, dann würde es bereits anders aussehen. So oder so wird es am Montag also knapp werden.
Also wenn der Nationalrat dieses abgespeckte Ständeratsmodell nun annimmt, dann geht es ja wieder zurück in den Ständerat. Was denken Sie, wird der Ständerat akzeptieren, dass man da sein Modell einfach so amputiert?
Ja, die FDP als Urheberin des Modells und die Linksparteien, die auch dafür sind, die haben im Ständerat zusammen eine bequeme Mehrheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie das so abwinken, ist also sehr groß. Damit dürfte dieses Modell das sein, was am letzten Tag der Session als Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative herauskommt. Dieses Modell erfüllt den Volksauftrag aus der Abstimmung vom 9. Februar 2014 ganz klar nicht. Das Parlament würde damit aus Angst, das Abkommen mit der EU über die Personenfreizügigkeit zu gefährden oder zu verletzen, bewusst gegen die Bundesverfassung verstoßen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, Philipp Burkhardt, live aus dem Bundeshaus. Nun weitere Nachrichten des Tages, Maybrit Urlacher.
Wer eine Solaranlage in Betrieb nimmt, erhält dafür vom Bund in Zukunft weniger Geld. Der Bundesrat hat beschlossen, die Vergütungssätze für die sogenannte kostendeckende Einspeiservergütung nächstes Jahr um bis zu 28% zu senken. Er begründet dies mit den tieferen Herstellungskosten und den damit sinkenden Preisen auf dem Photovoltaikmarkt. Die Beiträge des Bundes sind in den letzten Jahren mehrmals gesenkt worden. Um Suchterkrankungen zu verhindern und Suchterkrankte zu unterstützen, hat der Bund gemeinsam mit Kantonen, Städten und anderen Akteuren erstmals eine umfassende Suchtstrategie verabschiedet. Mit dem Maßnahmeplan für die Jahre 2017 bis 2024 soll etwa die Prävention bei Kindern und Jugendlichen verstärkt werden. Auch werde die Früherkennung von Suchterkrankungen ausgebaut und die Zusammenarbeit zwischen Suchthilfe und Polizei verbessert. Suchterkrankungen verursachten bei Betroffenen und ihren Familien viel Leid und führten häufig zu Arbeitslosigkeit oder Verschuldung, schreibt das Bundesamt für Gesundheit in einer Mitteilung. Die Gesellschaft kosteten Suchterkrankungen jährlich mehrere Milliarden Franken. Ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz IS muss in der Schweiz in Sicherheitshaft bleiben. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es bestehe Fluchtgefahr. Der Mann war im März zusammen mit zwei anderen Männern vom Bundesstrafgericht erstinstanzlich zu Freiheitsstrafen von 56 respektive 42 Monaten verurteilt worden. Sie sollen illegale Aktionen gegen Personen und Objekte geplant haben, möglicherweise sogar einen Terrorakt. Sicherheitshaft wurde angeordnet, weil das Bundesgericht noch nicht über die Beschwerden gegen die Verurteilung entschieden hat. Die Kantone Zürich und Luzern erhalten pro Jahr knapp 12 Millionen Franken für ihre wichtigen Bühnen- und Konzerthäuser im Rahmen des sogenannten interkantonalen Kulturlastenausgleichs. Bis 2018 erhält Zürich jährlich rund 8 Millionen, Luzern 4 Millionen Franken. Das teilt die Konferenz der beteiligten Kantone mit. In die Ausgleichskasse zahlen neben Zürich und Luzern die Kantone Aargau, Zug, Schwyz, Uri sowie Ob- und Nidwalden Beiträge ein. Viele Einwohner dieser Kantone besuchen Aufführungen etwa im Zürcher Opernhaus oder im Luzerner Kultur- und Kongresszentrum. In den USA hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat einer Verlängerung der Sanktionen gegen Iran zugestimmt. Diese stammen aus der Zeit vor dem Atomabkommen mit Teheran und sollen um weitere 10 Jahre verlängert werden. Iran sieht in der Verlängerung der Sanktionen einen Verstoß gegen das Abkommen. Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die USA müssten sich an ihre internationalen Verpflichtungen halten. Der US-Pharmazie- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson muss wegen defekter Hüftimplantate eine Strafe von über 1 Milliarde US-Dollar zahlen. Ein Bundesgericht in Texas kam zum Schluss, dass ein Tochterunternehmen des Konzerns wissentlich fehlerhafte Implantate geliefert habe. Durch die Implantate sei es zum Absterben von Gewebe und zu Knochenerosionen gekommen. Das Unternehmen hatte damit geworben, dass die Implantate aus Metall haltbarer seien als solche aus Keramik oder Plastik. Gegen Johnson & Johnson sind deswegen knapp 9'000 weitere Klagen hängig. Der Konzern kündigte an, das Urteil anzufechten. Der Blick aufs Wetter. Heute Nachmittag scheint verbreitet die Sonne. Morgen ist nur inneralpin ganztags sonnig. Im Norden liegt teils zäher Hochnebel mit einer Obergrenze von 1000 bis 1500 Metern. Mit Biese gibt es 2 Grad. Im Süden ist es meist bewölkt bei 8 Grad.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Unbeliebt, schwach, Hollande. Doch der französische Präsident hat nach seinen 5 Jahren im Amt mehr als nur Häme verdient. Notfall beim Notfall. Immer weniger Hausärzte wollen Picketdienste leisten. Und Tom Green will, dass Donald Trump bei den Jungen besser ankommt. Darum will der 18-jährige Green unbedingt beim 70-jährigen Trump arbeiten. Er kam, sah und gibt nach 5 Jahren im Amt auf, der französische Präsident François Hollande. Damit tritt zum ersten Mal in der Geschichte der 5. Republik ein amtierender Präsident nicht zu seiner Wiederwahl an. Zu schlecht sind Hollandes aktuelle Umfragewerte, als dass er irgendeine Chance gehabt hätte bei den Wahlen im Frühjahr. Doch war Hollande so schlecht, wie es seine Werte anzeigen und wie es ganz viele Kommentatoren und Französinnen sehen? Charles Liebherr aus Paris mit seiner Bilanz.
Am Anfang stand das Versprechen, ein ganz normaler Präsident zu sein.
Un président normal, ça doit être un président exemplaire. C'est-à-dire qui fait vraiment son travail de président.
Ich werde ein vorbildlicher Präsident sein, also meine Arbeit machen. 2012 beim Amtsantritt fegte eine Anti-Sarkozy-Welle übers Land. Sie hatte Hollande überhaupt erst ins Amt gespült.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Ich, der Präsident, werde mich exemplarisch verhalten. Dann kam aber sofort der Regen. Er setzte schon bei der Amtseinsetzung ein, in Strömen, wörtlich. Und dieses Bild eines Präsidenten, der vom Regen in die Traufe geraten sollte, blieb bestehen. Dieses Gewitter erfasste Hollande auch in seinem Privatleben. Eine Boulevardzeitung präsentierte dem hungrigen Volk Bilder nächtlicher Eskapaden zu einer anderen Première Dame. Sie holten den Präsidenten auf den Boden der Realität zurück. Alle verstanden, Hollande war weder ein normaler Präsident noch ein besonders exemplarischer.
Je comprends votre question et je suis sûr que vous comprendrez ma réponse. Chacun dans sa vie personnelle peut traverser des épreuves. C'est notre cas.
Ich verstehe, dass Sie sich Fragen stellen. Jeder Mensch kann in seinem Leben schwierige Phasen durchlaufen, auch wir. Der Bruch mit seinen Wählern war natürlich schon früher spürbar. Diese Affäre hatte den Bruch aber endgültig gemacht. Kein Präsident tauchte in Meinungsumfragen auf solch tiefe Werte wie Hollande. Dieses mangelnde Vertrauen hat er sich eingestehen müssen.
Je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle.
Ich muss heute anerkennen, dass meine Kandidatur nicht mehr den nötigen Rückhalt hätte. Verzicht, mutig schreiben heute viele Kommentatoren, respektabel auch. Dabei hätte er eine Bilanz zu verteidigen. Er hat die Heirat für gleichgeschlechtliche Paare ermöglicht, die Ausgaben im Gesundheitswesen einigermaßen im Lot behalten, Unternehmen steuerlich entlastet, tiefe Einkommen auch. Staatsausgaben umverteilt, damit mehr Ausgaben in der Bildung möglich wurden. Er hat tausende neue Stellen bei Polizei und Militär geschaffen, die Arbeitslosigkeit gesenkt. Leicht, aber eben viel zu wenig im Urteil aller.
Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'assume devant vous, en revendiquant les avancées, en reconnaissant les retards et même en admettant certaines erreurs.
Das habe ich zu verantworten, die Fortschritte, die fehlenden Ergebnisse, meine Fehler. Den größten politischen Fehler beging Hollande womöglich zu Beginn dieses Jahres. Entgegen aller Empfehlungen nahm er ein Anliegen der extremen Rechten auf. Hollande wollte in die Verfassung schreiben, dass Terroristen die französische Staatsbürgerschaft entzogen werden kann. Ein politisches Fiasko, das den Staatsmann sofort wieder vergessen machte, den er während der Terroranschläge in Paris so gut verkörperte.
Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur.
Patrick Pelou, Notarzt und Mitglied der Redaktion von Charlie Hebdo, lernte in diesen schrecklichen Momenten alle Qualitäten von Hollande kennen. Das Bild ging um die Welt, der Präsident tröstet einen Untröstlichen.
C'est-à-dire que vous voyez arriver le pays. J'ai vu arriver un homme, le chef d'État, quoi. Je me souviens qu'il m'a dit, il faut tenir, il faut continuer. Il faut tenir, il faut continuer.
In diesem Moment kam das Land auf mich zu. Hollande sagte mir, dass wir durchhalten müssten. In außerordentlichen Momenten blühte Hollande auf. Beim Verbessern des täglichen Lebens aber blieb er letztlich farblos.
Wer eine Hausarztpraxis hat, der arbeitet streng. Das Wartezimmer ist brechend voll. Oft muss man auch an Wochenenden arbeiten, wenn man Notfalldienst hat. Und den muss man häufiger leisten, denn es gibt zu wenig Hausärzte. Doch diese Notfalldienste, diese Picket-Dienste sind unbeliebt. Viele Hausärzte sagen, unter diesen Bedingungen ohne uns. Für Gemeinden und Kantone heißt das, dass sie wohl in Zukunft zahlen müssen, wenn sie Ärztinnen und Ärzte für Notfälle rund um die Uhr haben wollen. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn hat die ganze Geschichte.
Der Notfalldienst ist bei den Ärztinnen und Ärzten unbeliebt, vor allem bei den Jungen, sagt Josef Fiedler, der Präsident der Kantonalzürcher Ärztegesellschaft.
Ja, man muss sich jetzt mal vorstellen, eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern, die bekommt am Sonntag einen Anruf, dass sie jetzt einen Dienst zu leisten hat, oder sie bekommt einen Anruf nachts um 12, dass sie in ein Altersheim gehen müsse, um einen Patienten zu besuchen. Da können Sie sich vorstellen, dass das die Jungen nicht mehr so wollen.
Aber sie müssen, denn wer in der Schweiz als Arzt arbeitet, muss auch Notfalldienst leisten. Die Zürcher Ärzte haben gerechnet und herausgefunden, dass die Rechnung nicht mehr aufgeht.
Wir haben einfach gesehen, mit diesen Leuten, die wir jetzt haben, sind wir nicht mehr in der Lage, rund um die Uhr den Dienst einfach nebenbei, neben der normalen Praxistätigkeit durchzuführen.
Vor allem die zeitaufwendigen Hausbesuche lohnen sich nicht. Die Zürcher Ärztegesellschaft hat deshalb ein neues Konzept ausgearbeitet. Die angeschlossenen Gemeinden sollen neu 10 Franken pro Einwohner und Jahr bezahlen für einen Notfalldienst rund um die Uhr. Bei vielen Gemeinden kommt das schlecht an. Jörg Kündig vom Verband der Kantonalzürcher Gemeindepräsidenten.
Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt erstmals ein Preisschild für eine mögliche Dienstleistung sehen. Das ist klar. Und da sind wir Gemeinden natürlich immer eigentlich das schwächste Glied in der Kette. Wir haben die unmittelbare Anfrage der Bevölkerung, wenn etwas nicht so gut läuft. Aber es ist auch eine Frage, wer beteiligt sich in welchem Umfang an einer möglichen Lösung.
Dieselbe Frage sorgt auch in anderen Regionen für Streit. Im Oberwallis beispielsweise weigern sich etliche Gemeinden, neu für den hausärztlichen Notfalldienst zu bezahlen und weichen auf den Ambulanzdienst aus. Die Beispiele in den Kantonen Wallis und Zürich zeigen, der Notfalldienst ist im Umbruch. Viele Regionen haben sich bereits umorganisiert. Vielerorts arbeiten die Hausärzte mit einem Spital zusammen. Neben dem normalen Spitalnotfall gibt es eine hausärztliche Notfallpraxis, wo die Hausärzte ihren Dienst leisten, zum Vorteil der Hausärzte, da sie entlastet werden. Und auch zum Vorteil der Spitäler, da sich ihre hochgerüsteten Notfallstationen nicht mehr mit Bagatellen herumschlagen müssen. Allerdings, Notfalldienste lassen sich neu und effizienter organisieren, aber jedes Modell kostet. Und die Frage bleibt deshalb, wer zahlt? Für die Ärzteschaft steht fest, den Kantonen und Gemeinden muss der aufwendige Notfalldienst etwas wert sein. Die kantonalen Gesundheitsdirektoren betonen, grundsätzlich seien die Ärzte zuständig. Aber der Generalsekretär der Gesundheitsdirektorenkonferenz, Michael Jordi, hat ein offenes Ohr.
Dort, wo das nicht funktioniert, wird sicherlich die öffentliche Hand auch sich an Angeboten mitbeteiligen müssen.
Klar ist, der hausärztliche Notfalldienst gehört zur Grundversorgung. Und die Bevölkerung spricht sich in Umfragen immer wieder dafür aus, dass diese Grundversorgung etwas kosten darf, auf dass der Notfalldienst in Zukunft nicht selber zum Notfall wird.
Das war ein Beitrag von Monika Zumbrunn. SRF Verkehrsinfo von 12.48 Uhr in der Region Zürich auf der A1 Richtung Zürich zwischen Würenlos und dem Limmataler Kreuz. Stau nach einem Unfall mit zwei Lastwagen. Die beiden rechten Fahrstreifen sind gesperrt. Ja, wir kennen das Problem aus den USA. Es ist aber auch in der Schweiz immer wieder ein Thema. Machen Polizistinnen und Polizisten diskriminierende Kontrollen? Lassen sie sich zum Beispiel von der Hautfarbe leiten, wenn sie Leute kontrollieren? An einer Tagung gestern gingen die Meinungen auseinander. Nein, sagt die Polizei. Doch, sagen internationale Gremien und Ombudsleute. Christine Wanner.
Da war etwa der Gast aus dem Kosovo, der für eine Krebsbehandlung nach Zürich gekommen ist und auf dem Weg zum Bahnhof angehalten wird, sagt Claudia Kaufmann, Leiterin der Ombudsstelle der Stadt Zürich.
Die Polizei nimmt ihn mit auf den Posten. Er muss sich dort nackt ausziehen, weil die Polizei sagt, er könnte ja Drogen auf sich haben. Die Polizei nimmt ihn wieder zurück in die Wohnung, wo er untergebracht ist. Die Nachbarn sehen das. Die Person, die in der Wohnung wohnt, wird damit konfrontiert. Das sind jedes Mal in jedem einzelnen Fall Fälle, die für die Betroffenen sehr, sehr schwerwiegend sind.
Die Juristin befasst sich seit über 10 Jahren mit diskriminierenden Kontrollen durch die Polizei und kommt zum Schluss.
Ich denke, wir haben immer wieder Vorkommnisse, die Racial und Ethnic Profiling bedeuten. Und damit haben wir uns auch damit ernsthaft auseinanderzusetzen.
Wie viele Fälle es jährlich sind, macht sie nicht öffentlich, sagt aber, die Zahl der Beschwerden sei konstant. Beim Verband Schweizerischer Polizeibeamten hält Max Hoffmann entgegen:
Aus Sicht des Verbandes Schweizerischer Polizeibeamter bin ich der Meinung, dass wir kein Racial Profiling-Problem haben. Die Polizei kontrolliert nicht einzelne Personen oder ethnische Gruppen, sie bekämpft kriminelle Auswüchse.
Gleicher Meinung ist Stefan Blättler, der die Konferenz der kantonalen Polizeikommandanten präsidiert. Er sagt, die Polizeikorps würden in der Aus- und Weiterbildung auf die Problematik des sogenannten Racial Profiling sensibilisiert. Kommandant Blättler räumt aber ein, dass Kontrollen den Anschein von Racial Profiling erwecken könnten. Zum Beispiel seien im Drogenhandel eher Männer aus Westafrika im Fokus.
Dann ist es ja selbstverständlich, dass die Polizei eigentlich dort präsent sein muss. Kontrollen von solchen Personen rein aus äußerlichen Gründen sind selbstverständlich nicht das, was wir suchen. Aber Hautfarbe kann sehr wohl eines von vielen Kriterien sein, notwendigen Kriterien, um eine effiziente Fahndung durchzuführen.
Das zeigt die Gratwanderung der Polizei. Kontrolliert sie, kann der Vorwurf kommen, sie tue das in diskriminierender Weise. Laut Stefan Blättler kommt das eigentlich nicht vor, weil es mehr als nur ein Kriterium für eine Kontrolle brauche. Hautfarbe als alleiniges Kriterium wäre auch gesetzlich nicht zulässig. Und er verweist darauf, dass es deswegen bisher keine Verurteilungen gegeben habe. So liegen die Ansichten von Polizei und Ombudsfrau weit auseinander. In diese Diskussion schalten sich auch internationale Gremien ein. Zum Beispiel wünscht sich der UNO-Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung weitere Massnahmen gegen diskriminierende Kontrollen in der Schweiz. Etwa brauche es mehr Ombudsstellen, griffigere Gesetze und vor allem eine Statistik, die zeigt, welche Gruppen wo, weshalb angehalten und kontrolliert werden. Die Schweiz hat jetzt ein Jahr Zeit, um der UNO aufzuzeigen, wie sie diskriminierende Polizeikontrollen verhindern will.
Sie hören «Rendezvous», die Mittagsinformationen von Radio SRF, auch praktisch mit der SRF-App für Smartphone. Es hätte die Steuerhinterzieher in Indien treffen sollen. Premierminister Modi hat vor einem Monat unangekündigt alle Banknoten im Wert von mehr als 100 Rupien für ungültig erklärt, also alle Banknoten mit einem Wert über einem Franken 50. So sollte undeklariertes Vermögen auffliegen, weil alle gezwungen wurden, ihre großen Noten in gültige umzutauschen. Doch jetzt leidet die ganze Bevölkerung unter dieser Bargeldreform, nicht nur die Steuerhinterzieher. Und die politische Opposition stachelt die Bevölkerung zu Protesten an. Südasien-Korrespondent Thomas Gutersohn.
3 Wochen dauerte es, dann kam sie in die Straßen von Neu-Delhi, Mumbai oder Kolkata, die Kritik an der drastischen Bargeldreform von Premierminister Modi. Neue Noten gibt es nach wie vor nur rationiert, darum werden die Warteschlangen vor den Banken lang und länger, das Geld vieler Menschen knapp und knapper. Ausgegeben wird weniger. Die Wirtschaftsprofessorin Jayati Ghosh von der linksgerichteten JNU-Universität in Neu-Delhi spricht von einer Kollektivstrafe.
It's like saying that, you know, a thief has gone into a particular neighborhood, so throw the entire population of that neighborhood into jail.
Es sei, als ob man die Bewohner eines ganzen Wohnquartiers ins Gefängnis werfe, nur weil man dort einen Dieb vermute. Wanderarbeiter werden nicht mehr ausbezahlt, Bauern haben Mühe, Saatgut zu kaufen, Händler bleiben auf ihre Ware hocken. Denn Indien ist ein Bargeldland. 9 von 10 Arbeitnehmern würden in Bar ausbezahlt, sagt Praveen Chakravarti von der wirtschaftsliberalen Denkfabrik IDFC Institute.
India has a large informal economy. Estimates are between 40-50% of GDP. It's as large as that.
Diese informelle Wirtschaft mache etwa die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung aus. Über 80% der Geschäfte in Indien finden immer noch in Bargeld statt. Doch ohne Noten funktioniere dieser Teil der Wirtschaft nicht. Logischerweise werde sich das auf das Wirtschaftswachstum auswirken, führt Chakravarti fort.
85% of all transactions are in cash. So clearly there will be a GDP impact. Now, how much is anybody's guess? I'm not guessing.
Wie groß diese Auswirkungen sind, darüber könne nur spekuliert werden. Doch spekulieren wolle er nicht, sagt der wirtschaftsliberale Analyst. Die Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Wirtschaftsprognosen für Indien wegen der Bargeldreform jedenfalls um 1 Prozentpunkt reduziert. Das seien aber nur kurzfristige Anpassungen, sagt Jamika Ravi vom Brookings-Institut in Delhi, einer amerikanischen Denkfabrik. Sie befürwortet die Bargeldkur.
Yes, I do think it's a good instrument, but I think it's a limited instrument.
Sie reiche aber nicht aus. Weitere Schritte müssen folgen. Das Steuersystem und das Bankwesen müssen ebenfalls reformiert werden, denn weniger als 5% der Inder bezahlen Steuern, eben weil ein großer Teil der indischen Wirtschaft informell ablaufe. Jamika Ravi hofft, dass sich durch den drastischen Entscheid der Regierung nun Verhaltensmuster ändern werden.
It requires for people to change the way they have done financial transactions in this country.
Hin zu einer transparenteren Wirtschaft, in der mehr Transaktionen über Kreditkarten und Bankkonten stattfinden. Schön und gut, sagt Praveen Chakravarti des IDFC-Instituts in Mumbai, doch die wirklich großen Steuerhinterzieher gingen dadurch nicht ins Netz. Denn
6% of such wealth is stored as currency. Most of it is in property, real estate. And jewelry.
Denn nur gerade geschätzte 6% der undeklarierten Vermögen lagerten in Bargeld, der größte Teil stecke in Immobilien, Schmuck oder liege auf ausländischen Konten. Deswegen sei die Aktion nutzlos, zumal künftig noch einfacher Bargeld an Steuerbehörden vorbeigeschleust werden könne, ergänzt Jayati Ghosh von der JNU-Universität.
If you feel that high-value notes actually allow for the holding of black money, how can you possibly bring out a higher value note? It makes no sense at all.
Denn mit der Bargeldreform wurden zwar die 500er und die 1000er Note vom Markt genommen, gleichzeitig aber eine 2000er Note neu gedruckt. Das wird es laut der Wirtschaftsprofessorin Jayati Ghosh noch einfacher machen, große Mengen Bargeld zu Hause zu horten.
You are fired. Sie sind gefeuert. Das sagte Donald Trump früher oft in seiner Fernsehsendung «Der Lehrling». Jetzt als künftiger Präsident muss er genau das Gegenteil tun. Leute nicht entlassen, sondern sie anstellen. Tausende Stellen muss Trump in der US-Regierung besetzen. Tausende. USA-Korrespondent Beat Zoltemann.
Tom Crean war von Anfang an für Donald Trump. Doch der 18-jährige Student an der George Washington-Universität weiß, dass er unter seinen Studienkollegen in der Minderheit ist.
I could definitely help with like millennial outreach in Trump's administration, because one particular area he struggles in is getting in touch with the youth.
Er wolle dazu beitragen, dass Trump bei den Jungen besser ankomme und deshalb für den künftigen Präsidenten Jugendarbeit machen. Seine Bewerbungsunterlagen wird Crean in diesen Tagen auf einer Website von Trump hochladen und zusätzlich ein wenig Vitamin B einsetzen.
I'm trying to send out my resume to various sources that are close to him, and hopefully he or somebody on his transition team will see this and decide that they want somebody like that working for them.
Er kenne einige Leute in Trumps Umfeld, ihnen werde er sein Dossier ebenfalls zukommen lassen. Tom Crean ist nicht der Einzige, der für die Trump-Regierung arbeiten will. Und das ist gut für Trump. Denn dieser muss in der Bundesregierung mehr als 4000 Stellen besetzen. Keine einfache Aufgabe, aber eine, die lösbar sei, sagt Peter Van Buren, der während 24 Jahren im US-Außendepartement gearbeitet hat.
This is what happens in America every time we elect a new president.
Der Prozess sei standardisiert und zahlreiche Leute seien involviert.
It's not as if Donald and his kids are sitting alone in a room doing all this work by themselves. Kind of wondering what the phone number for the Pentagon is and things like that, the way it's been portrayed in the media.
Es sei nicht so, dass Trump und seine erwachsenen Kinder allein in einem Raum sitzen würden und nicht mal die Telefonnummer des Verteidigungsministeriums kennen, so wie es in den US-Medien zum Teil dargestellt wurde, sagt Van Buren. Der Präsident ernenne in der Regel die wichtigsten Personen, Botschafter, Berater und natürlich die Minister. Diese würden dann wiederum ihr Team zusammenstellen, top-down, von oben nach unten. Und falls am ersten Arbeitstag der neuen Regierung noch nicht alle Stellen besetzt seien, sei dies kein Drama. Tatsächlich machen die politischen Angestellten nur einen Bruchteil der Verwaltung aus. Die allermeisten sind Berufsbeamte. Sie behalten ihren Arbeitsplatz, egal wer ins Weiße Haus einzieht.
And they are available on day one to both do the work that they will do and of course to fill in if there are gaps in some of the important political appointees.
Diese Berufsbeamten würden für jeden Präsidenten arbeiten, auch für Donald Trump, weiß Peter Van Buren aufgrund seiner Erfahrung im Außenministerium. Nichtsdestotrotz, der Personalwechsel in Washington ist beachtlich und er beschränkt sich nicht nur auf die Bundesregierung. Das sagt Brad Travers, der eine Website für solche Stellen betreibt.
I am seeing a big increase in really kind of senior level jobs. I think a lot of organizations were waiting to see what the outcome of the election was going to be before they decided to make any hires.
Seit Donald Trump als Sieger feststehe, habe die Nachfrage nach Spitzenpositionen stark angezogen. Auch Lobbyorganisationen und Verbände suchen Trump-Leute für die nächsten 4 Jahre. Tom Crean, der Student und Trump-Anhänger, weiß, dass die Konkurrenz groß ist. Trotzdem ist er zuversichtlich, dass er bald für die Trump-Regierung arbeiten kann.
It's definitely a ton of applications, but they also have a ton of positions to fill.
Es gebe eine Menge Bewerber, aber auch eine Menge offener Stellen.
13 Uhr. Weil sie sich für einen fortschrittlichen Islam einsetzt, wird sie bedroht. Und jetzt auch belohnt mit dem Schweizer Menschenrechtspreis. Saida Kellermessali im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Maybrit Urlacher.
Die Kommission des Nationalrats will die SVP-Zuwanderungsinitiative weitgehend so umsetzen, wie es der Ständerat gestern entschieden hat. Abgelehnt hat die Kommission aber die sogenannte Begründungspflicht. Wer eine Solaranlage in Betrieb nimmt, erhält dafür vom Bund nächstes Jahr weniger Geld. Der Bundesrat senkt die Vergütungssätze für die sogenannte kostendeckende Einspeisevergütung um bis zu 28%. In den USA hat nach dem Repräsentantenhaus auch der Senat einer Verlängerung der Sanktionen gegen Iran um 10 Jahre zugestimmt. Iran sieht darin einen Verstoß gegen das Atomabkommen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.